Wäre der Atlantik nicht so breit, würde man bei Westwind auch bis rüber zu uns nach Europa den Duft von Spare Ribs, von gegrillten Marshmallows, von Feuerwerk und von Donald Trumps Ego riechen. Denn am 4. Juli jährt sich zum 250. Mal die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung. Damals haben sich 13 nordamerikanische Kolonien von der britischen Krone losgesagt und damit den Grundstein für die heutigen USA gelegt. Die Autoren haben das auch mit der allgemeinen und unveräußerlichen Erklärung der Menschenrechte begründet. Das hat es zuvor noch nie gegeben. Es war der entscheidende Schritt auf dem Weg zu einer demokratischen Verfassung. Donald Trump will ein patriotisches Fest und weniger einen demokratischen Feiertag. Wie viel ist aber vom Gründergeist der Unabhängigkeitserklärung in den heutigen USA noch übrig? Darüber rede ich mit dem Philosophen Christoph Quarch. Herr Quarch, welche Philosophie steckt eigentlich hinter und in der Declaration of Independence?
Also da müssen wir jetzt ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Ich glaube, die wichtigsten Impulse dazu kommen von dem sogenannten politischen Liberalismus und der geht auf den Philosophen John Locke zurück. Und der war seinerseits wiederum sehr geprägt durch so eine protestantisch-kalvinistische Weltanschauung. Dieser Locke hatte nämlich schon 100 Jahre vor der Unabhängigkeitserklärung unter Berufung auf den biblischen Schöpfungsbericht behauptet, alle Menschen seien eben als Ebenbilder Gottes freigeboren und sie seien auch mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet worden, vor allen Dingen mit dem Recht von der von Gott geschenkten Vernunft Gebrauch zu machen und das wiederum, um dem natürlichen Streben nach so etwas wie persönlichem Eigentum und Glück nachzugehen. Ja? Und der Staat sollte nun in der Theorie von Locke die dafür erforderlichen Voraussetzungen sicherstellen und wenn er dabei versagt, und das war eben das, was nach Ansicht der Autoren der Unabhängigkeitserklärung mit der britischen Krone passiert war, dann sollten die Bürger auch befugt sein, nun selber die Regierungsgeschäfte in die Hand zu nehmen und das hat dann eben später den Weg zur Demokratie geebnet.
Eigentum ist da ein wichtiges Stichwort, denn die Autoren der Unabhängigkeitserklärung, das waren Männer mit Geld. Die Sklaverei, die gab es auch noch. Und Frauen und Besitzlose, die konnten sich ebenso wenig auf die Menschenrechte berufen. War diese ganze Erklärung also am Anfang mehr so Heuchelei?
Naja, ein bisschen was davon ist schon richtig. Ja, es ist auch nicht wirklich befriedigend, wenn man das eben jetzt nur mit dem damaligen Zeitgeist zu erklären versucht. Ich glaube, die Ursache steckt tatsächlich tiefer eben. Einerseits in diesem protestantisch-kalvinistischen Puritanismus der US-Bürger damals und andererseits eben in diesem Liberalismus von John Locke, weil beide lassen eben nur diejenigen als, ja, also als vollwertige Geschöpfe Gottes gelten, die eben wirklich von ihrer Vernunft Gebrauch machen, indem sie Eigentum erwirtschaften. Das ist das Erste. Und dann vielleicht sekundär sich auch noch um den gesellschaftlichen Wohlstand kümmern. Aber wer eben nicht zu den Besitzenden zählt, und das sind dann eben nicht nur die Sklaven, sondern auch die Frauen, ja, der kann eben gar nicht so sehr als ein bürgerliches Subjekt in Betracht gezogen werden und der kann auch nicht die unveräußerlichen Menschenrechte für sich geltend machen. Also da steckt tatsächlich so ein innerer Widerspruch schon im Gründungsdokument der US-Demokratie. Und man hielt das ja eigentlich schon für überwunden, aber heute bricht dieser Widerspruch wieder voll auf. Ja, wenn jetzt etwa die amerikanische Rechte aufs Neue hier White Male Supremacy fordert, also die Dominanz des weißen Mannes.
Das könnte ja jemand auf die Idee bringen, dass Trump und seine MAGA-Anhänger nicht so weit weg sind geistig von den Autoren der Unabhängigkeitserklärung. Oder übertreibe ich da jetzt ein bisschen?
Ja, es wäre, glaube ich, schon etwas zu viel gesagt. Aber mir scheint tatsächlich, dass dieser auf John Locke zurückgehende Liberalismus so ein paar problematische Aspekte aufweist, die ihn zumindest mal als das philosophische Fundament für moderne Demokratien fragwürdig erscheinen lassen. Ich habe ja schon auf diese eine hingewiesen. Also diese Idee, dass es der Vernunft und auch der Natur des Menschen entspricht, immer den eigenen persönlichen und ja meist egoistischen Interessen nachzugehen und dabei eben Eigentum anzuhäufen. Wenn man das nämlich voraussetzt, ja, dann beschränkt sich die Aufgabe des Staates darauf, das Eigentum der Bürger zu schützen und eben sichere Verhältnisse für dessen Mehrung zu garantieren. Ja, es ist zwar positiv, dass Locke meinte, aus diesem Grund die Regierungsgewalt in die Hände der Bürger legen zu dürfen, aber es ist eben auch negativ, weil dadurch die Demokratie darauf reduziert wird, nichts anderes zu tun, als die Interessen von Einzelnen und Gruppen untereinander auszuhandeln. Ja, und das führt dann eben zu diesem Deep State-Geraune oder eben auch zu so einem libertären Wirtschaftsverständnis, was dann darauf abzielt, ja, die mühsam, muss man ja sagen, gewonnene Demokratie durch sowas wie eine Oligarchie der Superreichen zu ersetzen.
Es gibt ja durchaus Milliardäre in den USA, die davon träumen, so eine Art wirtschaftlich geführten Staat ohne lästige Demokratie einzuführen. Müssen wir, die wir Demokratie in der althergebrachten Form betreiben wollen, die anders denken, um sie gegen ihre Feinde zu verteidigen?
Ja, ich denke ja. Und ich glaube, wir müssen auch gar nicht lange dabei nach Orientierung suchen, denn die Demokratie ist ja nun mal bekanntlich viel älter als nur 250 Jahre. Tatsächlich ist die schon 2500 Jahre alt und wurde im alten Athen erfunden. Und da ist wirklich sehr interessant zu sehen, wie anders doch das Mindset war, das damals im Hintergrund stand. Denn die Athener dachten damals nicht von dem einzelnen Subjekt her, sondern die dachten immer vom Gemeinwesen, was sie Polis nannten, her. Also als die sich die erste demokratische Verfassung gaben, da ging es ihnen eben gar nicht so sehr darum, sich irgendwie auch von einem Potentaten loszusagen, der die Rechte und Interessen der einzelnen Bürger beschneidet. Nein, die fragten, wie sie dafür sorgen können, dass die Bürgerschaft im Ganzen floriert, also dass diese Polis gesund ist. Ja? Das heißt, Freiheit war für die Athener immer gekoppelt an Gerechtigkeit und das Wohlergehen des Einzelnen konnte man gar nicht vom Wohlergehen der Gesellschaft ablösen. Demokratie war dann das Instrument, das Gemeinwesen immer wieder so auszubalancieren, dass es irgendwie für alle stimmte. Und natürlich, ich meine, auch damals waren diese alle, das waren nur die freien Männer. Aber die Grundidee, wonach sowas wie Gemeinsinn vernünftiger ist als Eigensinn, ich glaube, daran sollten wir gerade in Europa heute wieder Maß nehmen.